Ja, hallo zusammen, das sind wir zum 29. Live-Schach-Talk der Chess Tigers. Und ja, wir haben heute einen ganz besonderen Gast, nämlich The Big Greek. Aber bevor wir zu dem kommen, müssen wir noch jemanden würdigen, der heute, man sieht es immer im Hintergrund, seinen 35. Geburtstag feiert. Und das ist mein Co-Moderator Jonathan Karlstedt. Alles Gute zum Geburtstag, Johnny.
Dankeschön, danke. TBG hat mir heute schon übrigens gratuliert, und zwar persönlich. Wir haben uns nämlich vor ein paar Stunden noch im Hamburger SK gesehen.
Das war ein bisschen überraschend, ne? Ich habe gar nicht damit gerechnet, dich zu treffen, ne?
Ja, du, eigentlich hieß es, du bist auf dem Weg in Urlaub. Das ist auch so.
Ich bin vor einer Dreiviertelstunde in Dänemark angekommen, genau. Habe eben noch Geburtstagskuchen gegessen, Geschenke ausgepackt mit den Kindern und so weiter. Genau. Und jetzt bin ich hochgeeilt ins Arbeitsschlafzimmer.
Prima. Sonntag 20.15 Uhr, Pflichttermin, so soll es sein. Ja, Georgios, schön, dass du da bist. Du bist ja eine unheimlich populäre Figur. Und ich habe mal zurückgeschaut, vor über 5 Jahren, Anfang 2020, warst du bei mir im Schachgeflüster-Podcast zu Gast. Und ein paar Monate später bist du ja quasi über Nacht beinahe berühmt geworden. Über Nacht kann man vielleicht nicht sagen, aber dein Kanal, zumindest dein YouTube-Kanal, ist explodiert. Was hat das für dich bewirkt? Was ist da passiert in den letzten 5 Jahren? Das ist ja ganz schön crazy, ne?
Ja, ich konnte mich jetzt gar nicht mehr erinnern, wann wir den Podcast hatten. Gut, dass du das jetzt erwähnt hast. Also das war wirklich dann kurz vor der Corona-Zeit dann offensichtlich. Ja, ist eine Menge passiert natürlich, ne? Das jetzt in 2, 3 Sätzen zusammenzufassen, ist unmöglich. Aber was man natürlich sagen kann, ist, dass sich natürlich mein Berufsleben komplett verändert hat. Und alles, was ich vorher gemacht habe, ist Vergangenheit. Und das, was ich jetzt mache, ist halt hauptsächlich YouTuber und Content Creator, offiziell fürs Finanzamt und dann auch natürlich auf Events Veranstaltungen werde ich eingeladen. Arbeite noch, ich habe natürlich meine Partner-Deals, ne, mit chess.com habe ich einen schönen Partner-Deal. Ich kann mich nicht beklagen, also mir geht's gut, ich verdiene gut durch das Schach, insbesondere den YouTube-Kanal und durch meine Aktivitäten. Stream tue ich natürlich auch jeden Dienstag, aber das mache ich mehr aus Leidenschaft, das ist finanziell jetzt nicht so interessant. Also mein Berufsleben hat sich komplett verändert, über Nacht kann man noch sagen, ne.
Und du bist ja nicht nur selber populär geworden, sondern hast ja auch zur Popularität des Schachspiels beigetragen. Also nicht nur du, sondern auch andere Streamer haben ja das Schach auf ein ganz neues Level gehoben. Würdest du sagen, das Schach hat sich dadurch so ein bisschen, ist demokratisiert worden dadurch, durch diese ganzen Entwicklungen mit Corona, Netflix, YouTube und so weiter?
Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Schach in die breiten Massen gefunden hat, ne? Durch insbesondere Twitch und YouTube. Damals, als ich groß geworden bin, im Jahr 2020, da gab es ja neben mir eigentlich niemanden, der auf YouTube Videos hochgeladen hat. Niklas hat es im Prinzip schon aufgegeben gehabt, ne? Mit seinem Kanal. Der hat ja viel früher als ich angefangen, 2012 oder so. Hat dann aber aufgehört irgendwann. Er hat auch gar nicht auf Deutsch gemacht, hat auf Englisch gemacht. Und dann hat er gesehen plötzlich, dass ich super erfolgreich bin. Okay, in dem Zusammenhang möchte ich Christoph Silecki nicht vergessen, der hat das auch mal gemacht eine Zeit lang. Der hat mehr gestreamt und dann so ein bisschen ein paar Sachen auf YouTube hochgeladen. Und Niklas hat das ja auf Englisch gemacht hauptsächlich und dann hat er gesehen plötzlich, dass ich so erfolgreich bin und dann, ohne ihm zu nahe zu treten, fing er an, mich zu kopieren. Und ich kenne Niklas natürlich sehr gut, wir verstehen uns super und wir tauschen uns auch immer wieder aus. Ja, wenn ich in Berlin bin, gehen wir auch zusammen essen, tauschen uns aus. Ich habe ja für ihn auch einen Kurs gemacht und er ist ein absoluter Profi. Und der hat das dann auch natürlich gemacht halt auch, ne? Ab 2020, 2021 haben wir uns echt schön duelliert auf YouTube, muss man sagen, ne? Ging hin und her. Das war insbesondere in der Corona-Zeit, wo er auch nicht so viel Schach spielen konnte, ne? Muss man sagen, er konnte ja nicht so viel unterwegs sein. Und ja, inzwischen gibt es ja also unzählige Schachkanäle auf YouTube, ne? Also nicht nur in Englisch oder so, also auf Deutsch auch, ne? Und ich bin immer wieder überrascht, was da für neue Sachen aufpoppen, irgendwie so in meiner YouTube-Timeleiste. gibt natürlich die, die man so kennt, ne? Gunni, den hattet ihr auch schon zu Gast, ne? Der ist inzwischen auch, der macht das, glaube ich, auch schon fast beruflich. YouTube und viele andere halt auch, ne? Und es ist Wahnsinn, was da entstanden ist. Und um vielleicht mal auf deine Frage zurückzukommen, ja, es hat in die breiten Massen gefunden, ne? Also Schach ist wirklich angekommen in die breiten Massen. Da sind jetzt nicht irgendwie Vereinsspieler, die sich den Kram anschauen, den ich mache vielleicht, sondern das sind viele Leute von der Straße, wie du die so zwischendurch mal Schach spielen. Also, und ich werde auch immer wieder angesprochen auf der Straße, im Gym oder sonst wo in der Bahn. Ne? Und dann sind das Leute, die nicht im Verein sind. Das sind einfach Leute, die einfach irgendwann mal meine Videos geschaut haben und dann so, ach, dich kenne ich doch, du machst doch Schachvideos und so. Und also in dem Sinne, in die Massen haben wir es getragen. Ne? Und ja.
Wenn das so spontan passiert, dass auf einmal einen Leute auf der Straße erkennen, was man ja als Schachspieler vor Corona quasi nicht gewohnt war, außer man hieß Magnus Carlsen oder Garry Kasparov, wie fühlt sich das an? Also wie kann sich noch erinnern, als dir das erste Mal passiert ist, als das erste Mal jemand gesagt hat, ey, du bist doch...
Ja, das erste Mal war bei Aldi. Das erste Mal war bei Aldi. Das war 2020 tatsächlich so, irgendwann bei Aldi mit Masken natürlich, ne? Dann ging ich an die Kasse und da war vor mir ein größerer Typ, ein Student, ne? Und drehte sich so um. Das gibt's doch nicht, du bist doch TBG, was machst du denn hier? So, ne? Ich war auch total perplex erstmal, weil das war das erste Mal. Und das war super lustig. Das waren damals viele Studenten, weil natürlich viele Studenten natürlich nicht zur Uni konnten, ne? Dann haben sie viel Videos geguckt und viele haben angefangen, wieder Schachvideos zu schauen. Oder überhaupt Schach sich anzuschauen. Auch ich kann mich noch erinnern, waren Leute an der Kasse, die gearbeitet haben, auch bei Rewe. Ich mache jetzt hier Werbung, Rewe, Aldi. Bei Rewe haben mich auch angesprochen, der arbeitet gar nicht mehr da. Ne? Stimmt, jetzt wohl fällt mir gerade an, die habe ich ewig nicht mehr gesehen. Oder auf der Straße auch, Leute. Also, aber in Hamburg natürlich. Aber klar, ich war auch nicht viel unterwegs. Ich war ja in Hamburg. Ne? Man ist ja nicht gereist groß zu der Zeit. Und ja, das war das erste Mal bei Aldi.
Jetzt hast du ja deine Marke angesprochen, The Big Greek, TBG, sagen die Insider jetzt mittlerweile nur noch, ist kürzer. Was schwingt da so mit? Ist das Stolz auf deine griechische Heimat? Ist das Selbstironie? Wie bist du drauf gekommen?
Ja, ist alles von allem ein bisschen was. Selbstironie natürlich. Liegt da so ein bisschen daran, dass es meine erste Mail war, biggreekgamex.de, vor 20, 25 Jahren war es, glaube ich, meine erste Mail. Und irgendwann aber wurde der Account von irgendwie durch Spam gehackt oder sowas. Ich habe keinen Zugang mehr drauf und diese GMX-Mail benutze ich nicht mehr. Und dann dachte ich mir, wäre eine lustige Idee, den Kanal so zu nennen, weil ich natürlich schon so ein bisschen im Kopf hatte, ja, das klingt catchy, die Leute finden das wahrscheinlich lustig, selbstironisch natürlich und genau. Stolz auf meine Heimat weniger jetzt. Ist eher so selbstironisch eigentlich. Es ist leicht fassbar auch halt, ne, für die Leute, ne, als Marke.
Ja, Johnny, da kommen schon die Glückwünsche rein und auch Topfi an dich, schöne Grüße. Ich habe deinen Sieg gegen mich nicht vergessen. du hast ja schon jetzt deinen YouTube-Kanal, darüber haben wir gesprochen. Du hast auch vorher schon viele Kanäle gehabt. Mit einem Blog hast du, glaube ich, angefangen mal. Entwicklungsvorsprung.de, schöner Name. Newsletter hast du probiert. Podcast hast du jetzt einen eigenen, der offensichtlich jetzt am Auslaufen ist. Was sind so die Lieblingsformate von dir und was hast du da so bei gelernt bei den einzelnen Formaten? Was kommt gut an und was magst du gerne?
Ich mag, also was Schach betrifft, mag ich ja alles. Es ist ja nichts, was ich nicht mag. Ja, Entwicklungsforschung, was du da ansprichst, kennen die meisten gar nicht wahrscheinlich. Das war mein erster Blog. Ich habe geschrieben, ne, auf der Seite, das ist 2007 bis 2017 oder so, 18. Parallel war ich Redakteur der Schachbundesliga viele Jahre. Ich habe natürlich journalistisch viel gemacht in der ganzen Zeit. Also Schreiben hat mir sehr viel Spaß gemacht für einen bestimmten Zeitraum. Aber ich muss sagen, Schreiben war letztendlich aber auch wirklich harte Arbeit, weil man auch wirklich zu wirklich unangenehmen Zeiten arbeiten musste. Ich meine, sehen wir das Beispiel Grenke Chess Classic oder Open, ne? Da habe ich ja viele Jahre gearbeitet als Pressechef. Jetzt hast du das ja übernommen, Michael. Ne? Johnny ist ja mit involviert. Da musste ich halt bis in die Puppen immer arbeiten, halt, ne? Bis um 0 Uhr, 1 Uhr und so. Und das war echt, irgendwann war das auch sehr stressig halt, ne? Und das weiß ich von vielen Leuten, die im Medienbereich arbeiten, auch Journalisten, wenn die dann halt so Sportberichterstattung bis in die Puppen machen müssen, das ist halt wirklich nicht so. Ich meine, alle anderen gehen essen und du musst dann halt erstmal den Bericht schreiben halt, ne? Und denkst dir so, also, ey, warum muss ich jetzt hier noch arbeiten, so, ne? Vor allen Dingen, ich hatte auch den Anspruch dann auch zu arbeiten, ne? Ich kann mich erinnern, auch das war Sparkassen-Chess-Meeting, war das auch jahrelang, Deizisau, LGA-Cup, das ist ja noch lange, liegt das zurück, LGA-Cup in Nürnberg, das war ein tolles Turnier. Viele Turniere, wo ich Pressechef war und wir immer bis in die Puppen gearbeitet, während die anderen schon Abendessen waren und dann bin ich einfach nur tot ins Bett gefallen. Also es hat mir Spaß gemacht, aber es war auch sehr anstrengend. Und jetzt, das, was ich jetzt mache, ist natürlich bei Weitem nicht so anstrengend, weil ich natürlich die Zeit selbst einteilen kann. Ich meine, die spielen ja auch nicht in der Nacht. Ich muss ja nicht nachts Videos drehen, würde ich auch nicht machen. Wir hatten das letzte, war das irgendeine WM-Zeitverschiebung? Dann habe ich aber gesagt, ich mache morgens das Video, weil ich hatte keine Lust, nachts das Video zu drehen. Deine Frage, was macht mir Spaß? Eigentlich macht mir alles Spaß zurzeit. Podcast hat mir Spaß gemacht. Gut, ich lasse den jetzt auslaufen nach 3 Jahren. Die Sache ist, ich habe halt so viele Ideen und irgendwo fehlt mir dann noch die Zeit, alles unter einen Hut zu bringen. Und deswegen ist es so, dass ich manche Sachen beginne, dann höre ich die dann auch irgendwann auf und es geht darum, Freiraum zu schaffen für neue Ideen und kreativ zu sein für neue Ideen. Weil wenn einfach alles, wenn es zu viel wird, dann artet das in Stress aus. Und ich kann es mir zum Glück erlauben, diesen Stress auf meine Art und Weise selbstbestimmt zu reduzieren.
In den Dingen, die du aufgezählt hast, was für einen Platz nimmt dann noch dein eigenes Schach ein?
Spielen, meinst du?
Ja, oder selber einfach am Schach arbeiten. Man kann ja auch aus Freude am Schach arbeiten.
Ja, also ich spiele sehr gerne Title Tuesday, jeden Dienstag. Das streame ich ja auch. Das ist ein festes Format in meinem Kalender. Das ist natürlich auch jetzt Routine nach 2-3 Jahren. Und das mache ich nicht nur wegen chess.com. Das macht mir wirklich Spaß, weil ich auch wirklich, ich meine, wo sonst hätte ich die Möglichkeit gegen Leute wie Nakamura, Carlsen, Firuscha, Kaima. Ich habe die ganze Nationalmannschaft gehabt, ne? Blühbaum, die Swanes, ne? Ich meine, wo sonst würde ich gegen die spielen? Ganz im Ernst. Und die habe ich alle gehabt und die kriege ich immer wieder. Und es macht mega Spaß. Auch die ganzen anderen Großmeister, die man immer wieder kriegt halt, ne? Und man muss dazu noch sagen, ich bin ja Senior inzwischen, 53 Jahre alt und spiele immer in dieser Seniorenwertung mit und sehe, ich bin ganz weit vorne immer natürlich. Weil so viele Senioren spielen da gar nicht mit, ne? Es sind ja super viele junge Leute, die da mitspielen. Und also das online macht mir sehr viel Spaß, gerade, muss ich sagen. Selbst am Schach zu arbeiten tue ich, weil ich meine Kurse für Chessamy, The Big Greek Academy, bin ich verpflichtet, ein paar Kurse im Jahr zu produzieren. Und gerade jetzt habe ich einen Kurs fertig produziert, Kalaschnikow. Und das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht am Ende. Aber da war es wieder so, das ist auch wirklich harte Arbeit, auch so einen Kurs zu produzieren, das weißt du natürlich auch, ne? Das ist halt wirklich, da muss man dran, Analysen machen und dann immer wieder dranbleiben, sich motivieren, das ist nicht so einfach, aber wenn man das Endprodukt dann erstmal hat, dann freut man sich riesig. Am eigenen Schach zu arbeiten, sonst tue ich nicht. Ich mache Taktikaufgaben regelmäßig, um geistig fit zu bleiben, um meine Variantenberechnung nicht schlechter werden zu lassen. Aber klassische Schach pausiere ich jetzt seit 1,5 Jahren schon. Ich werde mit Sicherheit irgendwann wieder klassische Schach spielen. Ich weiß nur noch nicht was. Eigentlich müsste ich die Senioren-WM spielen, weil ich mir einbilde, dass da eigentlich der Erwartungswert eigentlich sehr gut ist für mich, ne? Ohne anderen zu nahe zu treten. Und oder sowas wie Reykjavik zum Beispiel, ein schönes Turnier, ne? Oder irgendwelche Turniere, wo man das wirklich auch schön verbinden kann mit dem Ort. Für viele ist ja Schach auch wird mit Urlaub verbunden. Aber ich bin auch sehr ehrgeizig. Wenn ich wieder spielen will, möchte ich nicht einfach nur irgendwo hinfahren und so ein bisschen Urlaub haben und Schach zu spielen, das kann ich nicht. Ich bin ultra ehrgeizig, wenn ich Schach spiele und ich hasse es zu verlieren. Ich habe das auch sogar bei Rapid oder Blitz, ne? Mag ich es nicht, ne, zu verlieren. Ich bin absolut kein guter Verlierer, gebe ich offen zu. Und deswegen ist es halt schwierig, die Grenze zu finden, so wann spiele ich wieder, wann schaffe ich es wieder, Zeit zu schaffen, Raum zu schaffen, um ein Turnier zu spielen, wo ich auch wirklich gemäß meinem Ehrgeiz und meiner Erwartung auch ein gutes Ergebnis erziele.
Wie Wie ist das? Ich kann mir vorstellen, wir haben uns da, glaube ich, schon ein, zwei Mal kurz drüber unterhalten. Wenn du Schach spielst, dann gucken ja sehr viele Leute zu. Also die Leute, deine Fans interessiert ja, wie spielt TBG denn, wenn er klassisches Schach spielt? Setzt sich das zusätzlich unter Druck?
Am Anfang mit Sicherheit, ja, auch online. Als ich online gespielt habe, die ersten Jahre, ich habe mich dann selbst unter Druck gesetzt, ne? Also die Leute setzen mich ja nicht unter Druck, aber man setzt sich selbst so ein bisschen unter Druck. Das ist ein klassisches Thema unter Content-Creatern. Weil alle in dem Moment denken, sie müssen performen halt. Ne? Die Zuschauer eigentlich sehen die Performance aber allerdings anders. Die sehen die Performance auf einem ganz anderen Level. Die wollen eigentlich dem zuschauen, ihrem Liebling, weil sie ihn gerne sehen. Egal, ob er verliert oder gewinnt eigentlich. Sie unterstützen ihn. Ja? Und man macht sich selbst immer ziemlich fertig bei solchen Sachen. Aber mit der Zeit entsteht eine Routine. Und es hat mich zum Beispiel auch nicht beeinflusst in Dortmund, als ich gespielt habe vor 3 Jahren und beim Rilton Cup vor 3 Jahren. Da habe ich sehr, sehr gut performt, obwohl die Leute dann meine Videos geschaut haben. Aber das war natürlich nicht live. Ich habe die Videos danach gemacht. Und jetzt in letzter Zeit spiele ich Title Tuesday auch sehr stark. Ich habe meinen All-Time-High erreicht, über 2800 Blitzrating auf chess.com. Das halte ich jetzt seit 2 Monaten schon und bin ein bisschen selbst überrascht. Das heißt, ich habe wohl eine gewisse Routine entwickelt, mit diesem Druck umzugehen. Ist ja klar, dass Praxis und die ständige Praxis natürlich auch eine Routine schafft, die einen, ja, wo das Niveau gehoben wird dadurch.
Bist du auch noch als Trainer tätig?
Nein, gar nicht. Dazu habe ich wirklich gar keine Zeit mehr. Also das habe ich zum Beispiel auch ad acta gelegt, aktuell.
Ja. Aber gibt es nicht mal so den einen Fan, der sagt, ich will unbedingt mit TBG, Geld spielt keine Rolle, kommen wir in meinen, keine Ahnung, in meine Villa und gibt es sowas? Oder,
meine Villa habe ich noch nie gehabt, leider. Nein, es gab natürlich. Was ich dann mache, ist, wenn das mal passiert, dann sage ich, okay, ich kann gerne eine Einzelstunde gehen. So, für den Betrag X. Wenn dir das wert ist, okay. Aber regelmäßiges Training, dafür habe ich keine Zeit, das mache ich nicht. Das schaffe ich einfach überhaupt nicht und ich brauche es finanziell zum Glück auch nicht. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber irgendwo muss man ja einen Cut machen. Man kann ja nicht einfach, ich könnte natürlich sagen, ja, ich will so viel Geld verdienen, wie es nur geht. Und arbeite, hässle. Bin ich aber, also nicht Hessen, sondern Hasseln vom Englischen. Hasseln, aber da bin ich nicht der Typ für. Weil ich natürlich andere Interessen noch habe und irgendwie will ich meine anderen Interessen auch befriedigen. Und also ich bin nicht derjenige, der wirklich so, Workaholic bin ich nicht. Also ich habe keinen Bock auf diesen Stress. Ne? Und deswegen habe ich irgendwo einen Cut gemacht. Und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel sage, der Podcast nach 3 Jahren war super, lief gut, hat Spaß gemacht mit Christoph, aber jetzt kommt die letzte Folge. Ich will Freiraum schaffen für neue Projekte. Ja. Und auch wenn das nur alle paar Wochen ist, wo man den Podcast macht, es ist ja nicht so, dass man sagt, wir treffen uns, wir reden. Man muss ja auch die Sachen natürlich auch technisch bearbeiten. Man hat dann Sachen, die man rausschneidet. Man muss bestimmte Dinge planen. Die Leute sehen nur die eine Stunde Podcast selber, da ist noch viel Arbeit drumherum. Hallo? Ne? Und das Gleiche gilt auch für viele andere Sachen, die ich dann, wo ich einen Cut mache und sage, nee, das mache ich jetzt nicht. Auch Einladungen, ich kriege ständig Mails. So, ne? Also, kannst nicht Werbung machen für dies, für das und so. Das habe ich am Anfang auch gemacht, so. Aber das ist immer sehr viel Arbeit drumherum. Ne? Diese, wie nennt man das auch mal, umsatzsteuerfreie Zeit, ne? Die man dann noch Mails beantworten und dann wollen die Leute noch zig Fragen, die sie beantwortet haben wollen. Und denkst du, ey, ich habe sie doch schon längst beantwortet. So, ne? Das ist meine Zeit jetzt irgendwie so, ne? Und da habe ich irgendwo einen Cut gemacht. Weil es gibt bestimmte Dinge, wo ich einen Cut mache und sage, nee, das geht nicht. Ich muss auf mich achten. Es geht auch um meine Gesundheit. Ich bin schon 53, ich will nicht irgendwie nur arbeiten, ich habe super viele Interessen und jetzt sag mal gut, ich laber ganz schön vor mich hin gerade, ne? Also ich lasse überhaupt keine Fragen. Nächste Frage, komm.
Du hattest eben schon angedeutet, bevor wir zu der Frage kommen, du hast noch viele andere Interessen. Immer wenn man sich mit dir unterhält, merkt man, dass diese Interessen auch außerhalb von Schach häufig liegen. Also du dich mit vielen Dingen beschäftigst und die dich dann auch beschäftigen. Was ist es im Moment, womit du dich besonders beschäftigst, was dich umtreibt?
Ja, seit 3 Jahren ist es eigentlich ein zentrales Thema bei mir. Gesundheit, Ernährung, Fitness. Ich war in der Corona-Zeit auch vorher schon Also erstmal bis zu meinem 40. Lebensjahr habe ich geraucht. Dann habe ich aufgehört. Dann war ich die ganze Zeit stark übergewichtig. Das fing so an mit, ich war so mit, in den 20ern war ich topfit, habe auch viel Sport getrieben. Dann fing es aber mit jedem Jahr an, kam immer ein Kilo hinzu. So, ich weiß noch, in Griechenland, ich bin jedes Jahr nach Griechenland gefahren zur griechischen Meisterschaft. Von 1999 bis 2015. Ne? War so witzig. Ne? Irgendwann sagte einer, ey, du siehst jedes Jahr gleich, etwas sieht bei dir jedes Jahr gleich aus. Weißt du was? Deine Frisur. Der Rest hat sich ja von Jahr zu Jahr verändert, meinte er. Also ganz, ganz nett so. Ne? Und das, jedes Jahr ein Kilo zugenommen und irgendwann war das so viel, habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Ich habe ein Alter erreicht. Ich muss auf mich aufpassen. Es geht nicht mehr. Und seit 3 Jahren sind das meine zentralen Themen. Ich gehe ins Fitnessstudio mehrmals die Woche. Ich mache verschiedene Sachen. Jetzt diese Woche hatte ich meine Rekordwoche. Ich war jeden Tag im Fitnessstudio. 3-mal Krafttraining, Yoga, Schwimmen, Laufen. Heute war ich 1 Stunde laufen und morgen bin ich deswegen auch ziemlich müde gerade. Aber das macht mir, es ist nicht so, ich mache es nicht nur, weil ich glaube, ich muss es tun, sondern es macht mir riesen Spaß. Ich habe Routinen implementiert in mein Leben, die es mir halt auch sehr viel Spaß machen, das auszuüben. Und das sind meine zentrales Thema. Es nimmt auch sehr viel Zeit ein, natürlich, logischerweise. Und deswegen habe ich auch nicht die Zeit, die ganze Zeit nur zu arbeiten. Will ich auch nicht. Ne? Will ich auch nicht.
Ja, hier kommt noch eine Frage rein. Wie sieht's aus mit Freestyle-Schach oder Chess 960? Da wird gefragt, warum du nie den Freestyle Friday mitspielst.
Ja, nie stimmt nicht ganz. Ich habe 3-mal mitgespielt, 3-4 Mal. Schaffe ich einfach nicht. Es gibt so viele nette Formate auf chess.com und also ich habe ja Grenke Chess Freestyle Open mitgespielt dieses Jahr. Ich muss sagen, es hat mir Spaß gemacht. Allerdings war Doppelrunden wieder zu viel für mich, mit Videos drehen. Das ist dann wieder, irgendwann kommt der Punkt, wo es einfach zu viel ist. Mhm. Ich finde Chess 960 ist eine schöne Abwechslung für mich. Aber mehr auch nicht. Ich liebe das klassische Schach, ich liebe die klassische Grundstellung. Und Freestyle Chess oder Chess 960 ist einfach eine nette Abwechslung und ja, das ist die Antwort. Ich finde aber auch nicht die Zeit, ich habe da nicht den Termin, jeden Freitag da zu spielen, nee. Das ist mir anderen Dinge auch wichtiger dann.
Wie siehst du denn die Zukunft von Freestyle? Weil jetzt soll ja im Dezember dieses Finale dieser Tour in Kapstadt stattfinden, aber auf der Homepage sieht man nicht so richtig was. Ich habe ein bisschen Angst um die Finanzierung vom Grenke-Schachturnier nächstes Jahr, weil der Jan-Henrik Büttner hat ja eigentlich letztes Jahr zugesagt, dass er wieder dabei ist, wenn die anderen Sponsoren mit im Boot sind. Aber ich habe auch von 2026 überhaupt nichts mehr gehört von Freestyle. Hast du da Hintergrundinfos?
Nein, ich bin da nicht involviert. Ich hoffe nicht, dass die Finanzierung des Grenke-Turniers in irgendeiner Weise von der Querfinanzierung durch Freestyle-Chess Grand Slam abhängig ist. Also letztes Jahr hieß es ja noch, dass sie das weitermachen, ne? Das Open im Grenke-Chess. Das ist auch das, was ich weiß. Und ich hoffe, es findet auch wieder statt. Was du sagtest, natürlich stimmt jetzt. Südafrika ist die letzte Etappe dieses Jahres. Es würde mich wundern, wenn es 2026 nicht weitergeht. Ne? Also wäre natürlich ein bisschen komisch. Wäre natürlich auch komisch, wenn die gesamte Finanzierung oder das gesamte Investment, was sie eingenommen haben, dieses Jahr schon weg wäre. Ich meine, die Zahl kennt ja jeder, 20 Millionen war die Zahl, die sie genannt haben an Kapital, was sie eingenommen haben für die Tour. Aber es würde mich wundern, wenn das alles komplett weg wäre und 2026 nicht stattfinden würde. Also. Aber ehrlich gesagt weiß ich nichts. Ist natürlich jetzt ein bisschen ruhig geworden um Freestyle Chess, weil Juli war das letzte Turnier. Es sollte was stattfinden im September eigentlich ursprünglich, was jetzt nicht stattgefunden hat. Zuerst hieß es, online soll was stattfinden. Ich denke, es hat auch viel damit zu tun, dass Magnus Carlsen gerade Vater geworden ist. Mhm. Der will natürlich nicht reisen und das sehr eng verknüpft ist damit, wie Magnus Carlsens Befindlichkeit ist, muss man ehrlich sagen. Der will da gerade zu Hause bleiben, logischerweise, der will nicht weg. Und dann, aber mit dem Online hat es nicht stattgefunden, mit dem Online-Event. Und jetzt muss man einfach abwarten. Ne? Ich hoffe, es geht weiter, auch für die Spieler. Aber ich weiß da nichts.
Ja, für Vincent war das ja damals ein Riesenboost, dass er das Turnier im Weißen Haus gewonnen hat. Allein, was ihnen das an finanzieller Sicherheit gibt, so einen Betrag zu gewinnen, ist ja fürs deutsche Schach einfach Gold wert. Das kriegt man durch keinen Schachbund oder durch keinen anderen Sponsor im Moment hin. Und deswegen wollen wir mal allein davor hoffen und natürlich für die das Wirken. Ich habe ein Interview mit Magnus gesehen, also der geht davon aus, dass das in Südafrika stattfindet und hat gesagt, er wird jetzt auch wieder anfangen zu reisen. Also wohl hat er erst irgendwas in den USA, ich weiß nicht, ob in St. Louis oder so.
Und ja, dann jetzt in einer Woche.
Mhm. Und dann soll es irgendwie weiter nach Südafrika gehen. Also dann ist auch wieder der Magnus-Train auf der Schiene.
Ja, sehr schön. Und Vincent, du hast mal irgendwo gesagt, Magnus Carlsen und Vincent Keimer, das sind die zwei Namen, die immer ziehen. Und Vincent Keimer hat jetzt einen unglaublichen Run, ist in der Live-Weltrang. Also da kann man ja nur sich drüber freuen und noch mehr Videos über Vincent produzieren, oder? Demnächst auch wieder hat er die Chance, sich fürs Kandidatenturnier zu qualifizieren. Also ich denke, du schaust da genau drauf.
Ja, ich drücke natürlich alle Daumen. Nicht nur seinetwegen, sondern auch meinetwegen, weil ich genau weiß, wenn der ins Kandidatenturnier kommt, dann gibt das einen richtigen Schub, einen richtigen Boom. Und dann werden die Leute fröhlich alle meine alten Videos über Vincent Keimer anschauen. Also schön Zahltag. Also deswegen, allein schon als Eigennutz möchte ich das. Vincent, qualifiziere dich jetzt, meine Güte, stell ihn nicht an.
Ich hab eine Quizfrage für euch. Dritte Runde World Cup, gegen wen könnte Keimer da kommen?
Ja, das weiß ich natürlich.
Ach, verdammt.
Ja, Michael, weißt du das?
Ich habe die erste Runde irgendwo angeguckt, aber nee, so weit habe ich nicht hochgerechnet. Nee.
Fängt auch mit K an.
Kleiner Tipp von mir, Johnnys Ex-Mitbewohner.
Ah, okay, Dimitri. Dimitri Kollas.
Genau, also das könnte eine Runde Dreipaarung werden. Das wäre
okay.
Ja. Wobei, also Dimitri hat in der ersten Runde einen relativ leichten Gegner, während Vincent die erste Runde nicht spielen muss. Und dann in der zweiten hat Dimitri, glaube ich, Branev, das ist schon ein ziemliches Brett, da so ein Inder dann gegenüber zu haben, vor allem, wenn es bisher natürlich in letzter Zeit nicht so gut für ihn gelaufen ist. Aber das war ja interessant.
Ja.
Michael, was sind die aktuellen Themen, die du dir heute notiert hast?
Ja, vielleicht noch ein Rückblick auf die Europameisterschaft, Georgios. Was war für dich das Highlight, positiv wie negativ?
Ja, das Highlight war offensichtlich, dass die Damen eine Medaille gewonnen haben, aus deutscher Sicht.
Vor allen Dingen. Nicht mit zu rechnen, ne, eigentlich, ohne Elisabeth Paetz.
Ja, vielleicht deswegen.
Okay.
Nein, ich glaube, Elisabeth versteht das, wenn ich das so sage. Ich habe mich natürlich für die Damen insofern gefreut, also jetzt nicht so übertrieben gefreut, aber weil sie sehr viel Prügel eingesteckt haben die letzten 10, 20 Jahre immer wieder. Ne? Johnny, warst du nicht auch mal Bundestrainer der Damen?
Ja, ist ja, super gelaufen damals.
Er hat auch Prügel eingesteckt.
Der 1A. War kommunikativ und zwar alles war Regenbogen den ganzen Tag.
Ja, ich habe mich natürlich insofern gefreut, weil natürlich, das war die erste Medaille bei der Europameisterschaft und ich habe mich auch gewundert, dass es erst die zweite war, die deutschen Damen überhaupt gewonnen haben. Nach der Wiedervereinigung sowieso die erste, das war 1978. Eigentlich zählt das gar nicht, eigentlich war es die erste Medaille für das wiedervereinigte Deutschland bei den Damen. Ja, bei den Herren war natürlich erstmal enttäuschend, natürlich, aber ja, ich will jetzt nicht auf die ganzen Sachen nochmal zurückkommen, Aufstellung und schnelles Remis von Rasmus in der ersten Runde, um zwei Stichpunkte zu geben. Aber gut war, dass sie sich zusammengerauft haben und am Ende dann den vierten Platz belegt haben. Das deutet eigentlich auf eine gute Teamchemie hin und dass sie sich gut verstanden haben und dass sie sich, weil normalerweise besteht dann die Gefahr natürlich dann, dass es zu Stress kommt, ne, und die Leute dann keinen Bock mehr haben. Aber vierter Platz, Sieg gegen Niederlande in den letzten Runden, das war natürlich nochmal schön und hat gezeigt, dass das Team zusammenhält und letztendlich, glaube ich, auch unter Wert geschlagen wurde. Ist ein bisschen schade, weil, ich meine, man spielt mit dem besten Spieler des Turniers am Brett 1 und man wird dann Vierter, ist auch ein bisschen komisch. Okay, Rapport hatte eine ähnliche Performance und Giri natürlich auch, aber Vincent ist für mich der beste Spieler des Turniers gewesen, an 1, wie er da gespielt hat und ist natürlich ein bisschen schade natürlich, dass nicht mehr bei rausgesprungen ist, aber das Team ist noch jung. Vincent ist sowieso natürlich ein junges erstes Brett. Ich denke, da kommen noch viele Europameisterschaften und die Medaille wird kommen, denke ich, in den nächsten Jahren.
Siehst du denn irgendwen, also wir spielen ja mit denselben 6 Leuten, einer setzt immer aus, ja, also mal ist es Donchenko, mal einer der 2, siehst du mal irgendeinen 7. damit dazustoßen, wer meinst du ist der nächste neue Nationalspieler?
Ja, ist noch nicht so weit, aber ganz klar Christian Glöckler so in 3-4 Jahren, ganz klar, wenn er so weitermacht, das Talent, was der hat, historisch auch betrachtet, in der Prodigy Watch ist er sehr weit vorne, Nummer 40 oder so in seinem Jahrgang, in seinem Alter, okay, lass ihn mal so 16, 17 sein, er ist jetzt 13, 14, ja, so 3-4 Jahre, der macht halt einen Riesen, mit einer Riesengeschwindigkeit geht er voran und ansonsten von den Erwachsenen, ich beobachte nicht so ganz die anderen, muss ich gestehen, so die 17-Jährigen, die 18-Jährigen, so Leonardo Costa, Magnus Ermitsch, ich kenne natürlich die ganzen Namen, aber ich habe mir die bis jetzt noch nicht so genau angeschaut, wer von denen das Zeug hat, kann natürlich auch dann, vielleicht vergesse ich jetzt irgendeinen, tut mir leid, wenn ich einen vergesse, kann natürlich dann auch sein, dass es dann kurzfristig dann passiert, dass jemand so einen Riesensprung macht, ne? Hast du da jemanden im Auge, Johnny? Habe ich jemanden vergessen?
Nee, also ich, ein Name, der sich immer mehr aufdrängt, ist natürlich, dass Dennis Wagner auch mal eine Chance bekommt, der da immer so ein bisschen hinten ranhängt. Der hat jetzt auch immer solide über 2,6 gehabt, glaube ich, in der letzten Zeit. Und ich persönlich, du hast vorhin schon über ihn gesprochen, finde ja immer, dass Niklas in quasi jede Mannschaft reingehört. Du hast die schnellen Remis angesprochen und Niklas ist einfach Mentalitätsmonster. Also der gesamten Mannschaft durch seine Arbeitseinstellung und durch seinen unbedingten Siegeswillen auch immer mitziehen kann, finde ich.
Ja, ich habe an Niklas auch gedacht, auch während der EM, muss ich sagen, weil den kann ich da hinsetzen und sagen, Niklas, spiel, und er spielt. Ja. Und ich war ja 3 Jahre Mannschaftsführer der Damen in der Bundesliga beim HSK und mir war nur eins wichtig. Spielt eure Partien aus. Alles andere interessiert mich nicht. Spielt eure Partien aus und ich möchte nicht sehen, dass da irgendeine früh Remis macht. Ja? Allein schon wegen der Varianz. So. Wenn du nur 4 Bretter hast oder nur 6 Bretter hast, eine Riesenvarianz, ist nicht Männer-Bundesliga 8 Bretter, da kannst du dir 1-2 Remis erlauben. So, ne? Ich meine, Baden-Baden hat irgendwie 15 Jahre den Titel gewonnen, dann haben viele Schwarzbretter immer wieder mal Remis gemacht. Aber dann haben immer bei 4 Weißbrettern immer 1, 2, 3 gewonnen. So. Ja. Ey, bei 4 Brettern kannst du das nicht erlauben. Ja. Ich habe schon bei 6 Brettern gemerkt in der Frauenbundesliga, das bringt nichts. Die müssen alles ausspielen. Mit großmöglichste Flexibilität, immer die Partien ausspielen. Und wenn sie verlieren, dann verlieren sie halt. Ist halt so. Ja. Ich meine, das gehört zum Spiel. Hauptsache die Partien ausspielen, das war immer mein Motto. Ansonsten hat mich da ehrlich gesagt nie was interessiert. So, habt Spaß, spielt eure Partien aus. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr verliert. Und wir verlieren alle beim Schach.
Ja. Und der Druck verteilt sich ja dann auch anders. Ne? Also mit jedem Kurzremi ist der Druck dann sozusagen nur noch durch 3 beziehungsweise durch 5 geteilt, je nachdem, wie groß die Mannschaftsstärke ist. Und so, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, schwächer die Spieler werden, desto unbeeinflussbarer ist das, wie es dann am Ende ausgeht.
Und das ist ein sehr guter Punkt, dass der Druck auf zu wenig Schultern verteilt wird, ganz klar. Ich meine, Vincent kommt damit extrem gut klar, offensichtlich. Dem scheint das alles nichts auszumachen. Er spielt seine Partien da runter, völlig egal gegen wen, aber er ist das jetzt inzwischen auch gewohnt halt. Ne? Seit Jahren kämpft er gegen diesen ganzen Inder und Usbeken seiner Generation. Da gibt es keine Remis. Da wird auch gar nicht ein Remis angeboten, in keiner Situation. Da wird immer ausgespielt. Das heißt, er hat sich da reingebissen über die Jahre. Ne? Anders übrigens so ein bisschen als sein Trainer, Peter Leko, der auch mal gerne früher auch mal hier und da ein bisschen Remis-lastiger war. Ne? Und da hatte ich nämlich immer so ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, dass er seinen Spielstil übernimmt. Aber ist nicht der Fall. Er hat die strategische Tiefe von Peter übernommen, diese unfassbare Tiefe. Ja? Aber ansonsten kann er auch zubeißen. Ne? Und das ist das, was man haben muss, um da vorne dabei zu sein.
Das glaube ich. Er spielt ja auch diese 5-6 Stunden Partien immer, ne? Und macht das manchmal so ein bisschen wie Magnus Carlsen, ne? Dass er am Ende dann irgendwie so einen kleinen Vorteil dann doch noch verwertet. Also so in die Richtung hat man manchmal den Eindruck, geht's bei ihm jetzt.
Ja, definitiv. Der hat jetzt so viele Endspiele noch gegrindet und gewonnen, wo du dachtest so, wow, ey. Richtig klasse, wirklich. Der hat wirklich auch das Sitzfleisch jetzt, der hat die Kondition, er hat sich auch körperlich ein bisschen verändert über die letzten 1-2 Jahre, scheint auch Wert darauf zu legen, auch wenn er nicht viel großen Bock hat, so wie ich heute gehört habe, beim ECC hat er kurz kommentiert, die erste Runde hat er ausgesetzt, European Club Cup. Und also ihm ist bewusst, wie wichtig das ist, halt auch körperlich fit zu sein, um diese mentalen Leistungen auch zu bringen am Brett halt. Und ich denke, das ist allen, diesen jungen Indern, den Usbeken, die da vorne sind, das ist den allen wichtig halt auch. Ne? Und die legen sehr viel Wert darauf, auch körperlich fit zu sein.
Ja. European Club Cup hast du gerade erwähnt, das ist ja, man sagt so ein bisschen die Champions League des Schachs, aber ich sag mal, die deutschen Top-Vereine sind jetzt nicht dabei. Vincent Keimer spielt auch nicht für seinen Stammverein Baden-Baden, sondern ich glaube für einen tschechischen Verein oder so. Ist das finanziell nicht attraktiv genug für die deutschen Top-Clubs da mitzumachen? Oder warum sind da Clubs der, ich sag mal, zweiten Bundesliga-Tabellenhälfte oder der zweiten Liga dabei, aber nicht die Top-Clubs?
Ja, das ist eigentlich immer die gleiche Geschichte. Für die deutschen Top-Vereine ist das einfach nur ein Zuschussgeschäft. Die müssen da super viel Geld ausgeben, wenn sie vorne mitspielen wollen würden. Also Baden-Baden, wenn sie da 6, 7 Top-Spieler da anreisen lassen würden, Hotelkosten, Honorarkosten, irgendwie, das können die sich nicht auch noch leisten. Das ist halt ein super teures Unterfangen halt, ne, dieser European Club Cup. Und die Teams, die dabei sind, die machen halt hauptsächlich Urlaub, ne? Und da sind auch Spieler aus der zweiten Garde. Ich meine, Deutschland ist dieses Jahr mit 11 Teams vertreten, habe ich heute gesehen. Über 100 Teams dabei, das ist Rekord, glaube ich. Klar, Rodos ist nett zu dieser Jahreszeit, ne? Gutes Wetter. Und zum Beispiel St. Pauli, Johnny, da sind Leute dabei wie Aljoscha, Feuerstark, Krause, Sawatzki, so die Leute aus der zweiten Hälfte der ersten und zweiten Mannschaft da, ne? Die machen da Urlaub, spielen ein bisschen Schach. Und das ist das Gleiche bei den anderen deutschen Vereinen. Es ist halt sehr teuer, muss man sagen. Und die Leute zahlen das aus eigener Tasche und machen Urlaub.
Ja, also das ist ein sehr guter Punkt, ne? Für die deutschen Vereine. Ich habe da einmal mitgespielt für den Hamburger Schachclub damals nochmal. Damals wurde von der Punkt-PR-Firma gesponsert. Und da haben wir einfach Kurt Hinrichs damals hat noch ein bisschen unterstützt. Ja. Mhm. Und da haben wir einfach, also ich war damals, glaube ich, 25, ich war mit Abstand der Älteste. Also damals Rasmus Fahne, Julian Kramer, Jonas Lampert, Dimitri und so. Das waren so die Namen, die da mitgespielt haben. Die und so war es bei Werder Bremen auch. Ja, da wird einfach gesagt, so Leute, wer hat Bock, wer hat das Geld und los geht's. Ja, das ist einfach für die deutschen Vereine nicht so attraktiv. Und Champions League unterstellt ja auch immer, dass man sich dafür qualifizieren muss. Und im Grunde genommen muss man sich dafür nicht qualifizieren. Ne? Also einfach, man sagt, ich will spielen. Und genau, aber es ist trotzdem ein cooles Turnier. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern, dass es da die Weltelite spielt mit. Und man bekommt als schwächeres Team erstmal ein paar Großmeister. Also das ist schon was Feines.
Ja. Hier kommt eine weitere Frage rein. Also erstmal der Kommentar vorher, da geht es um dein Schachbuch, Johnny, was du geschrieben hast, oder eines deiner Schachbücher, nämlich die große Schachschule, das wird gelobt. Und jetzt und jetzt fragt Marcel, Georges, hast du auch noch vor, zu gegebener Zeit ein Lehrbuch herauszubringen?
Ja, erstmal nicht. Ich hatte echt in der Corona-Zeit auch echt viele Anfragen. Okay, ich will jetzt nicht übertreiben. Ich hatte ungefähr 6, 7 Verlage, die mich angeschrieben haben, und ich habe auch mal mit 1, 2 gesprochen und so. Und letztendlich ist das auch wieder, habe ich das nicht gemacht, aus dem gleichen Grund, den ich schon erwähnt habe. Irgendwo muss ich einen Cut machen. Und ich dachte mir, wenn ich ein Lehrbuch schreibe, okay, also erstmal wiederholen sich diese Lehrbücher natürlich auch immer wieder, ne? Logischerweise, weil ich meine, die Anfängerregeln neu zu erfinden, schafft keiner, ist immer das Gleiche letztendlich. Und was sollte ich noch dazu? Klar, ich könnte damit Geld verdienen, mit Sicherheit, ne, indem ich einfach nur meinen Namen da drauf packe und dann irgendwie das Gleiche schreibe, was alle anderen schreiben. Oder irgendwie natürlich, also ich habe einen hohen Anspruch an mich immer bei sowas. Also ist nicht so, dass ich mich da hinsetze und sage, ich mache jetzt ein Lehrbuch, schreib da einfach was rein und bringe ich raus. So. Und dann habe ich einfach einen Cut gemacht, irgendwann gesagt, nee, komm, lass, ich mache das erstmal nicht, weil ich habe genug zu tun und irgendwo muss ich einen Cut machen und also erstmal nicht. Es lag wirklich nah. Ich meine, Johnny ist im Vergleich zu mir ein absolutes Arbeitstier. Der hätte schon 3 Bücher mit meinem Namen geschrieben, so in 2020, 21, 22. Hundertprozentig. Aber ich habe es nicht geschafft einfach. Und Jetzt ist also vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, ob der Zug abgefahren ist. Ich glaube, man kann immer Lehrbücher schreiben. Ich glaube, dein Booster zum Beispiel auch war eine sehr gute Idee. Du hast es so ein bisschen anders gemacht, ne? Also ein paar Twists reingebracht und hast jetzt nicht irgendwie so das übliche Lehrbuch. Ich lerne Schach und schreibst die Regeln da rein, so wie jedes andere Buch so, ne? Weil das wiederholt sich dann auch so ein bisschen. Man denkt sich so, ja, es ist austauschbar dann irgendwann so, ne? Und denkst du, ja, kauf dir das vor 30 Jahren, steht genau das Gleiche drin, so. Ist ein Anfängerbuch, weil soll auch groß das drinstehen, so, ne?
Ja. Hier kommt noch eine Frage. Ich glaube, ich weiß die Antwort, aber ich stelle sie trotzdem. Die ganzen Studenten, die dich damals geschaut haben, also in der Corona-Zeit ist wohl gemeint, sind die jetzt alle in die Schachvereine gegangen, daher der Mitgliederrekord. Also als Hintergrund, der DSB, der Deutsche Schachbund, kratzt jetzt immer stärker an den 100.000 Mitgliedern, die natürlich dieses große Ziel sind. Man kommt dem immer näher. Ja. Wie kommt das zustande? Sind das alles deine YouTube-Zuseher?
Nee, da hat der DSB super Arbeit geleistet in den letzten 10, 20 Jahren und hat super viele neue Mitglieder in die Vereine gebracht durch die unglaublich vielen Maßnahmen. Und da haben die YouTuber und Content-Creator und Streamer natürlich gar nichts mit zu tun. Ist ja klar. Ich meine, so,
jetzt nochmal die Wahrheit.
Ja, das war Ironie-Modus. Und jetzt die Wahrheit.
Ja, ich meine, hallo? Wie viele Leute haben mich hier allein in Hamburg angesprochen? So? TBJ, kannst du mir einen Verein nennen? In den letzten Jahren. Wie viele Leute haben mich angeschrieben? In den Streams, in E-Mails oder sonst was? Kannst du mir bitte einen Verein nennen, wo ich hingehen kann? Es ist ja häufig so, dass aus irgendeinem Grund scheinen die nicht so in der eigenen Recherche einen Verein finden zu können. Viele Vereine haben natürlich auch eine desaströse Online-Präsenz, ne? Und ich meine, letztendlich ist auch der DSB jetzt auch nicht unbedingt dafür verantwortlich, dass die Mitglieder in die Vereine gehen oder dass die Vereine selbst sind ja eigentlich auch aufgerufen, irgendwie Arbeit zu leisten, dass Leute angelockt werden. Aber viele Vereine haben, wie gesagt, eine fürchterliche Online-Präsenz, machen auch kaum Werbung und dementsprechend sind natürlich Leute wie ich und viele andere Streamer und YouTuber natürlich mitverantwortlich dafür, dass die Mitgliederzahlen gestiegen sind in den letzten Jahren. Steht außer Frage für mich. Und viele von den Leuten in dem Verein, die kommen ja auch dahin und sagen, ja, wir haben Schach online gesehen, wir würden gerne mal hier im Verein gucken. Gerade bei Mamoga SK wissen wir das natürlich, weil die sind inzwischen komplett überlaufen. Die kriegen das gar nicht mehr geregelt, alle Leute, die da hinkommen, irgendwie zu bespaßen. Weil das einfach zu viele sind halt auch inzwischen. Ne? Und irgendwo muss man dann auch, das ist ja auch so ein Problem, die Vereine haben inzwischen auch nicht so viele Leute, die ehrenamtlich tätig sind. Und dann kannst du das ganze Aufkommen nicht mehr abarbeiten halt. Ne? Ist halt nicht wie Fußball, ne? Wo irgendwie zig Leute da irgendwie Training geben und die Leute werden da irgendwie in die Trainingsgruppen reingebracht. Beim Schach ein bisschen anders. Ne? Es gibt irgendwelche Trainingsabende, kommt doch mal vorbei und dann bist du froh, wenn du natürlich einen Ehrenamtlichen hast, der die Leute dann abholt und sagt, okay, das ist hier unser Vereinsheim, hier spielen wir ein bisschen Schach und so. Und schwieriges Thema. Aber ganz klar natürlich, Schach ist populärer geworden, auch durch YouTube, durch Streamer, durch all diese Maßnahmen und es gibt viel mehr Leute, die Schach spielen und natürlich gehen nicht alle Studenten jetzt in die Vereine. Das ist nur ein ganz kleiner Prozentsatz, die in die Vereine gegangen sind, ganz klar. Die meisten gehen nicht in die Vereine. Aber allein dieser kleine Prozentsatz hat natürlich dazu geführt, dass die Gesamtheit natürlich sich stark erhöht hat, der Leute, die in dem Verein Schach spielen. Und prozentual natürlich dann auch.
Also ich will das nochmal unterstreichen, was Georgie da sagt. Also wir haben ja ganz viel Kontakt mit Kunden, ne? Also in unserem Schachladen und auf Schachturnieren und so. Und alle, die neu dazugekommen sind, sind meistens durch Netflix, durch das Damengambit hingekommen, aber bleiben dabei wegen YouTuber wie Georgie. Das ist der Grund, weil die immer wieder, jeden Tag bekommen sie ein neues Video und gucken das dann und gucken das dann und gucken das dann. Und das ist der Grund, dass die Leute dabei waren. Ja, jeder Mensch hatte schon mal irgendwie Berührung mit Schach. Aber vor allem Georgie ist der Grund, warum die Leute dabei bleiben und dann irgendwann natürlich auch so angefixt sind, dass sie sagen, ja, jetzt probiere ich es auch mal im Verein aus. Und ich meine, der HSK, Hamburger Schachclub, der hat ja sogar den Luxus, ein eigenes Vereinsheim zu haben. Und die Ferienkurse sind, glaube ich, bei euch alle ausgebucht, bis unter die Decke. Also wenn man es macht und sich engagiert, dann ist da richtig was drin.
Letztens war ich in Radebeul, da war richtig geil. Ein älterer Verein, also so ältere Herren, Senioren, ne, die hatten eigentlich schon die Schachabteilung fast zugemacht. Und jetzt hatten die da so viele Kinder da. Ich war da bei so einem Event, da war mein bestes Event, was ich fast schon hatte in den letzten Jahren. Ich habe Blindschach gespielt im Rahmen einer klassischen Musikveranstaltung. Das war richtig schön, also richtig super, super geiles Event. Da war ich vorher in diesem Verein und das war halt in so einem ganz alten Häuschen, aber da waren super viele Kinder plötzlich. So eine 5-Jährige, 7-Jährige und viele von denen haben meine Videos geschaut und so und dann, die hatten richtig zu tun mit den Kindern halt, ne? Die Senioren da halt freuen sich halt, dass die Kinder jetzt plötzlich da kommen und es war richtig schön anzusehen halt, ne? Dass da plötzlich wieder so ein bisschen Vereinsleben entsteht.
Ja. Ja, so muss es sein. Ich habe noch auf meinem Zettel der aktuellen Themen 2, 3 Sachen, wo mich deine Meinung interessieren würde. Lass mich mal anfangen bei Hikaru Nakamura, der ja auch noch nicht fürs Kandidatenturnier qualifiziert ist und das gerne wieder möchte. Und er wählt jetzt die Strategie, dass er nicht diese großen Turniere mitspielt, wie das zum Beispiel Gukesh macht und sich da ja momentan als amtierender Weltmeister ordentlich verprügeln lässt nicht, aber ordentlich einstecken muss, sondern er geht in diese kleinen regionalen Turniere, vormals in Louisiana und jetzt gerade in Kanada kommt er von einem zurück. Was hältst du von dieser Strategie der Vorbereitung auf eine mögliche Schachweltmeisterschaft oder auf ein Kandidatenturnier?
Ja, ich verstehe ihn schon, ne? Also die Sache ist, er verdient halt so viel Geld als Streamer, dass er keine Lust hat, irgendwie mal für eine längere Zeit irgendwie so gegen Superleute zu spielen, wo er dann irgendwie nicht streamen kann. Und seine Frau ist auch schwanger. Ich weiß nicht genau, wann das Kind kommt. Das ist auch mit Sicherheit ein Grund. Zwar spielt die jetzt die US-Meisterschaft mit, aber man kann auch hochschwanger Schach spielen, das weiß ich zum Beispiel von Sarah, die noch in der Bundesliga gespielt hat, irgendwie so hochschwanger letzte Saison. Das ist auch lustig. Und ich mich auch gefragt habe, so krasse Leistung irgendwie so. Und ich kann ihn schon verstehen, er nutzt das System aus, er will nicht irgendwo rumreisen. Und gut, jetzt ist diese neue Regel eingeführt worden, dass er im Prinzip keine Punkte mehr gewinnt gegen diese ganz schwächeren Leute, verliert beim letzten Turnier dann mit 5,5 aus 6, er hat 3 Punkte verloren, wird ihm aber auch komplett egal sein. Sobald er die 40 Partien voll hat, wird er aufhören und dann hat er ja immer noch Zeit, sich im neuen Jahr für das Kandidatenturnier vorzubereiten. Also Januar, Februar, März hat er ja noch genug Zeit, sich vorzubereiten. Eigentlich müsste er natürlich auch vorher ein paar klassische Partien gegen starke Leute spielen. Ich wüsste jetzt allerdings nicht, wo das passieren wird, weil dann, ich glaube nicht, dass er Weike an See spielen wird.
Ja, ihm ist das im Prinzip wahrscheinlich, um ein bisschen wieder reinzukommen. Blitz- und Schnellschach-WM wahrscheinlich, um wieder reinzukommen.
Ja, das macht er sowieso, ne? Er spielt ja die ganze Zeit Blitz. Ne? Online ist er ja unfassbar. Er spielt auch heute, dieses Wochenende schon wieder gespielt. Er spielt die ganze Zeit im Prinzip online.
Aber hast du mal gegen ihn gespielt?
Ja, schon 8-mal, 9-mal.
Oh. Blitz. Immer tolle Videos auf Georgis Kanal.
Ja, ja. Das sind Selbstläufer. Leider bist du ja immer verloren, aber der Witz ist, 2 Partien stand ich glatt auf Gewinn und in einer Partie habe ich einen Mauslip die Dame eingestellt, wo wir beide nur noch Dame und Bauern auf dem Brett hatten. Total albern. Das war tot Remis eigentlich. Und dann lacht er sich kaputt, die Sau. Da hat er sich kaputt gelacht.
Kennt ihr euch?
Jein. Ja, ich hatte schon mal interviewt 2011 in Dortmund. Langes Interview mit ihm. Ich weiß nicht, ob er mich wiedererkennt. Ich denke schon, weil The Big Greek ist schon eine Marke, die auch so im englischsprachigen Raum, weil ich als Streamer auch bekannt bin. Zum Beispiel hat mich Magnus Carlsen auch im Take-Take-Take Stream. Take-Take-Take macht er jetzt jeden Dienstag die Live-Übertragung vom Title Tuesday. Und da hat sogar Magnus Carlsen kurz reingeswitcht und gesagt, hey, The Big Greek is streaming, weil ich gegen Nakamura gespielt habe. Da haben sie die Partie in der zweiten Runde kommentiert. Also die kennen mich schon so ein bisschen unter meinem Streamer-Namen und können mich wahrscheinlich so ein bisschen einordnen, weil ich natürlich auch als Journalist früher tätig war und die auch interviewt habe.
Ja, Magnus Carlsen ist ein gutes Stichwort für meine nächste aktuelle Frage. Nämlich, er wird höchstwahrscheinlich mitspielen bei einem neuen Format, einem neuen Weltmeisterschaftsformat, was sich die Organisation Norway Chess ausgedacht hat, nennt sich, ich glaube, Total World Chess Championship oder sowas. Da wird jetzt auch diese neue Zeitkontrolle ausprobiert, wo keiner so richtig weiß, was ist das. Ja, Hikaru Nakamura hat sich schon sehr skeptisch geäußert, hat gemeint, es braucht niemand. Was ist dein Eindruck von dieser Turnierserie? Was macht das für Sinn und was sind vielleicht die Kritikpunkte?
Ja, schwierig. Ich habe dazu schon ein langes Video gemacht, 25 Minuten dazu erzählt, kommentiert, ne? Breaking News. Das war auch wirklich Breaking News. Ich war wirklich an dem Morgen, war ich im Gym, plötzlich kommt da auf meinem Handy diese Mail, Pressemitteilung der FIDE und ich dachte, was? Neue WM, kann ja wohl nicht wahr sein. Da war ich erstmal ein bisschen baff und habe erstmal schnell durchgelesen. Das war wirklich eine Breaking News. Die Kritikpunkte habe ich im Video auch angesprochen. A, es entwertet natürlich so ein bisschen den klassischen WM-Titel. Allerdings habe ich auch gleichzeitig hinzugefügt, oder sagen wir es mal so, die vielen Formate entwerten natürlich immer mehr die hauptsächlichen Titel, ne, den klassischen WM-Titel. Und es wird unüberschaubar und auch intransparent, insbesondere natürlich für die Masse, was es alles gibt an Titeln halt. Ne. Gleichzeitig weiß man aber auch von anderen Sportarten, was mir gerade spontan einfällt, vom Boxen zum Beispiel, da gibt es so viele Titel und Klassen und Verbände. Na, trotzdem gucken die Leute das Zeug, ne, weil sie Bock haben letztendlich. Also deswegen, also letztendlich wird auch nichts entwertet. Ne. Man darf nicht reflexartig immer direkt über etwas urteilen. Also es wird, das ist ein definitiver Kritikpunkt, über den man, diskutieren kann. Also wird der klassische WM-Titel entwertet. Was gar nicht geht, ist natürlich, dass zwei Plätze darüber zum Kandidatenturnier führen sollen. Aber ich glaube nicht, dass da die letzte Messe gelesen ist. Das ist, glaube ich, kompletter Blödsinn. Da haben sich auch alle schon beschwert drüber, dass das nicht geht. Also ich als Content Creator, ich finde es gut, weil ich natürlich immer mehr zu tun habe. Es gibt neue Formate, es gibt immer was zu berichten. Ich finde es okay. Für die Spieler gibt es mehr Geld zu verdienen. Die können sich im Prinzip aussuchen. Es gibt natürlich den übervollen Terminkalender. Das ist ein Kritikpunkt. Aber das ist natürlich zum Glück etwas, was nicht so schlimm ist wie bei anderen Sportarten, weil beim Schach kann man sie nicht verletzen. Also insofern ist es nicht so schlimm, dass es einen übervollen Terminkalender gibt, wie beim Fußball oder Basketball oder so, wo das problematisch ist inzwischen natürlich für die Spieler. Man muss erstmal abwarten.
Was ich halt nicht verstehe, ist der Sinn dieses Fast Classical, ne? Also das, ich meine, klassisches Schach ist halt bisher immer 60 Minuten und mehr gewesen und alles drunter war halt Schnellschach. Und jetzt hat die FIDE mit so einem Kunstgriff gesagt, wir machen 45 Minuten, nennen das aber trotzdem klassisch und es wird auch für die klassische Elo-Zahl gewertet.
Das verstehe ich einfach nicht. Ich glaube ja, bei 45 war vorher schon die Grenze, meine ich.
Bei 60 Minuten.
Bei 60?
Mhm. Ja, das weiß ich nicht. Es muss noch irgendwie eine Möglichkeit geben, nach Zug 40, also durch Zeitzuschlag, irgendwie was dazu zu gewinnen.
Ja, plus 30 ist es natürlich, ne? 45 ja. Plus 30 hier. Ja, das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass sie das natürlich versuchen, fürs TV irgendwie als Format zu verkaufen, ganz klar.
Ja, das ist eigentlich auch
ja, bitte.
Verkaufen Sie es fürs TV, weil das eine bessere Zeitkontrolle ist oder weil Magnus Carlsen bereit ist, dann wieder mitzuspielen?
Ja, das ist natürlich eine Unterstellung, ne? Dass man sagt, dass wenn die FIDE wirklich so weit geht, ein neues Format nur für Magnus Carlsen zu erfinden, das glaube ich nicht. Ich würde auch gleichzeitig unterstellen, dass nicht Norway Chess die treibende Kraft bei der Geschichte war, sondern die FIDE. Aber ich will erstmal dem Glauben schenken natürlich, dass Norway Chess schon die treibende Kraft war. Kann natürlich sein, dass die FIDE auf Norway Chess zugegangen ist. Das weiß ich nicht. Das wird ja natürlich nicht verraten. Aber ich gehe erstmal davon aus, dass Norway Chess die treibende Kraft war, die Idee hatte, auf die FIDE zugegangen ist. Das wäre der normale Verlauf, weil die wollten das natürlich FIDE approved haben, damit das als WM gilt natürlich, offiziell. Natürlich zahlen die dafür eine Gebühr an die FIDE und müssen das natürlich dann auch wieder so organisieren, dass die ganzen FIDE-Offiziellen vor Ort sind. Ne? Das kostet natürlich auch nochmal Geld alles. Das ist wie bei jeder Weltmeisterschaft. Ich nehme das erstmal so an, ohne naiv zu sein. Und ich hoffe mal nicht, dass sie das deswegen machen, weil sie hoffen, dass Magnus Carlsen wieder dabei ist. Weil
ich hätte gedacht, das wäre genau umgekehrt gewesen, dass Norway Chess und Magnus Carlsen die Köpfe zusammengesteckt haben, gesagt haben, Magnus, worauf hast du Bock? Das ist dabei rausgekommen, weil das Format ist ja etwas, was Magnus schon immer propagiert hat und die viele sich nicht einfach nochmal die Blöße geben wollte, irgendwie bei Magnus Carlsen-Themen hinten anzustehen.
Das wäre ja okay für mich. So. Ist ja völlig legitim, dass eine Organisation mit ihrem Topstar sagt, pass mal auf, Magnus, du hast jetzt noch ungefähr 10 Jahre, wo du top sein kannst, wo du alles gewinnen kannst. Ne? Wie sieht's aus? Lass mal Reibach machen. Wir konstruieren ja das Format, das du haben möchtest. Und die FIDE ist natürlich nicht dagegen, wenn sie natürlich dafür bezahlt wird. Ne? Also sie sagt, okay, ihr wollt das WM nennen, okay, aber nur mit uns. Ne? Ohne uns haben wir ja gesehen, was passiert beim Freestyle-Schach dieses Jahr.
Ja. Ja, prima. Einen habe ich noch, wenn ich darf. Kennst du Ingrid Lauterbach? Bestimmt, ne?
Ingrid, ja, jetzt nicht so gut, aber wir grüßen uns immer, wenn wir uns sehen. Aber jetzt.
Also der Hintergrund meiner Frage ist, dass sie jetzt bekannt gegeben hat, dass sie sich fürs Präsidium der Europäischen Schachunion bewerben möchte. Da gibt es, ich glaube, nächstes Jahr, ich weiß nicht genau, gibt es wieder Wahlen. Und der amtierende Präsident ist ja ein Georgier. Und in dessen Team ist sie jetzt quasi mit reingekommen. Ja, ein ungewöhnlicher Zeitpunkt, weil sie ja auch, weil es einen Abwahlantrag gegen das Präsidium des Deutschen Schachbundes gibt. Aber ja, andererseits vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn Schach Deutschland auch Einfluss bei der Europäischen Schachunion hat. Hast du überhaupt eine Meinung? Willst du eine Meinung haben zu diesen schachpolitischen Themen oder hältst du dich da ganz raus?
Ich halte mich da eher raus, muss ich sagen. Fast schon alleine aus Desinteresse. Also ich glaube auf dem YouTube-Kanal, ich glaube auch, dass die meisten Leute das gar nicht interessiert. Das ist eher so eine Themen, die auf bestimmten Seiten gerne breitgetreten werden und dann halt eine kleine Gruppe von Leuten haben, die das natürlich auch gerne kommentieren. Aber ich glaube, die breite Masse interessiert das nicht wirklich. Mhm.
Aber ist das nicht ein Problem, dass es die breite Masse nicht, also wenn ich da mal so reinkretschen darf, nicht interessiert? Weil das wäre ja in anderen Sportarten ganz anders. Also beim DFB zum Beispiel oder so, das wird ja sehr eng mit dem Erfolg der Nationalmannschaften verbunden und mit der Ausrichtung des Sports im Allgemeinen, Nachwuchszentren etc., was da alles gemacht wird. Ist das, ja, es ist doch auch ein Zeichen dafür, dass Institutionen wie chess.com, wie ihr als YouTuber und so weiter, dass die einen so großen Platz eingenommen haben und die Sache so gut machen und die Sache so gut am Laufen halten, dass irgendwie der DSB teilweise an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen in Vergessenheit gerät beinahe.
Naja, aber die Leute wollen Schach spielen und die Leute wollen Carlsen sehen und Vincent Keimer, denen die Daumen drücken. Ja. Soweit ist Schach noch nicht, dass die Dachverbände irgendwie eine besondere Rolle einnehmen. Und die Personen, die da arbeiten, stehen auch nicht so in der Öffentlichkeit oder sind nicht so interessant vielleicht, als dass die Masse irgendwie gerne über die reden würde und über deren Taten. Also so ein Sudab Asma Paraschwili, den kenne ich persönlich, den kenne ich schon lange. Ich kenne die Geschichten um ihn herum. Man kann das moralisch verwerflich finden, wenn sie sich ins Team wählen lassen möchte bei ihm. Ja, aber ich halte mich so ein bisschen da raus, ehrlich gesagt, weil ich mich das auch nicht so interessiert. So, ne? Viel mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. So, ich finde es auch eher langweilig. So.
Ja, also ich finde übrigens das, was du gerade gesagt hast, ich kann den Namen immer nicht aussprechen, dafür tut es mir leid, von dem ECU-Präsidenten, von dem, aber was es so bei dem für Geschichten gibt, das ist ja teilweise schon gruselig, wie er sich Frauen gegenüber geäußert hat und auch andere, ja, Berichte, die es da gibt. Und aber gleichzeitig können ja viele Dinge gleichzeitig richtig sein. Also, dass Deutschland eine Stimme hat als größter Verband, als Verband, glaube ich, weltweit mit den meisten Großmeistern, kann ja nicht schaden, dass da jemand ist, der die Interessen des Deutschen Schachbundes auch wahrt.
Gut, ich kenne auch Leute bei der ECU, die da arbeiten persönlich, die auch völlig in Ordnung finden sollen, ne? Mit denen ich mich gut verstehe. Ne? Und es ist immer schwierig, dann das abzugrenzen halt auch. Ne? Ja. Und dann zu sagen, okay, wegen dieser einen Person eher nicht, dann wegen den anderen Personen aber eigentlich doch, ne? Ist ja bei der Fide genauso, ne? Ja. Also es wurde ja über die Fide wird ja auch ständig gemeckert, so. Ich finde das teilweise aber auch sehr allgemein und wenig faktenbasiert, weil in den letzten, also ich bin ja sehr lange schon dabei und es hat sich wirklich fast alles verbessert in den letzten 10 Jahren, so 10, 15 Jahren. Also was die Turniere betrifft, es sind mehr Turniere gekommen, die Qualifikationszyklen sind besser geworden, transparenter, es gibt mehr Geld für die Spieler zu verdienen, gab es früher nicht diese Möglichkeiten. Ja. Und auch wenn der Präsident vielleicht aus Russland kommt, ich hab ihn kennengelernt, das ist für mich ein sehr vernünftiger Typ, so wenn du dich mit dem unterhältst und mag natürlich pro Putin sein und aus der Ecke kommen, aber es ist dann auch wirklich auch, man muss auch versuchen zu differenzieren, auch nur nicht zu sagen, okay, das ist pro Putin ist direkt alles Mist oder die anderen Leute, die da arbeiten, über Sutowski wird auch sehr viel gemeckert, aber ich kenne ihn persönlich so, er war nie unfreundlich zu mir zum Beispiel, obwohl er mich kaum kennt, so, er hat mich immer gegrüßt und hat ein paar Sätze mit mir gewechselt, so, es gibt da ganz andere Leute zum Beispiel aus dem Schachbereich, wo ich mit die ich deutlich unsympathischer finde halt, ne? Und die nicht in diesen Verbänden arbeiten halt, ne? Also es ist sehr schwierig, sehr schwierig. Diese Pauschalurteile gefallen mir nicht und häufig sind sie auch nicht gedeckt durch Fakten auch gar nicht über Insiderwissen. Man verfügt ja auch häufig gar nicht über das genügend Wissen über diese Leute, was sie genau machen. Ich sehe, in den letzten Jahren hat sich vieles verbessert in der Schachszene für die Topspieler. Es gibt immer mehr Turniere, es gibt tolle Weltmeisterschaften, es gibt einen tollen WM-Zyklus, Kandidatenturnier ist ein Top-Turnier, Grand Swiss ist super, der Weltcup läuft super, wir freuen uns alle auf den Weltcup jetzt im November. Es hat sich vieles verbessert in den letzten 10 Jahren, definitiv. Also ich versuche jetzt wirklich auch positiver zu denken, ihr merkt schon, früher war ich derjenige, der zu viel rumgemosert hat, jetzt versuche ich auch...
Echt? Kann mich gar nicht erinnern.
Ich auch nicht, das ist Vergangenheit.
Der alte TBG. Wir sehen heute den neuen TBG.
Ist alles gut.
Prima, das ist doch ein schönes Schlusswort.
Ja, Job hier. Es ist sowieso erstaunlich, finde ich, muss ich mal sagen, dass ihr sonntagsabends eine Stunde hier so einen Podcast macht, Woche für Woche. Das ist harte Arbeit. Die Leute, glaube ich, können das gar nicht richtig einschätzen, wie viel Arbeit das ist und wie viel man auch von seiner Freizeit abgibt, weil ihr macht das ja an einem Sonntagabend. Das ist ja auch eine ungewöhnliche Zeit eigentlich. Ist ja auch live. Ihr nehmt das natürlich auf. Aber ich habe das natürlich immer, wenn ich meinen Podcast aufnehme mit Christoph, wir machen das irgendwie so dienstags mittags so, ne, zu so einer Arbeitszeit, dann wird das aufgenommen, ne, und dann wird das irgendwann ein paar Tage später gesendet. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das machen übrigens die meisten Podcaster, ne, die nehmen das immer auf. Live ist so gut wie nichts eigentlich, ne. Und Johnny sowieso.
Ja, du wolltest mich gerade loben, deswegen wollte ich dann
nicht. Ja, ich frage mich sowieso, wie das alles läuft bei euch so mit der Zeitschrift. Ne, Zeitschrift Schach, da bist du ja auch beschäftigt. Du machst ständig Seminare. Der Newsletter ist übrigens extrem gut, den bekomme ich ja auch. Ne? Also das ist super. Bitte? Das ist Michael, den macht Michael wahrscheinlich, schon klar. Michael arbeitet ja für euch, aber da ist ja so wahnsinnig viel Arbeit, die dahinter steckt. Halt, ne? Und diese ganze Arbeit, die man nicht sieht im Hintergrund, das können die Leute nicht einschätzen richtig. Ja, die sehen immer nur das Endprodukt und denken immer so, ja. Und wenn die dann einen Fehler sehen, irgendwo im Endprodukt, wird direkt gemosert. So, ne? Aber die ganze Arbeit, die dahinter steckt, häufig. Ne? Und also gerade auch du machst so viel. Ich frage mich immer wieder, wie du das schaffst. Halt, ne? Auch die Zeitschrift. Ne? Das ist natürlich auch ein Megaprojekt, was ihr da übernommen habt. Ne? Toi, toi, toi. Ich hoffe, das läuft alles.
Ich wollte gerade sagen, wenn du übrigens irgendwann nochmal eine neue Glatze brauchst, wir haben ja in der Redaktion der Schach mit Dirk Polder auch nochmal eine neue Glatze, wenn du irgendwie den Glatzendreier oder irgendwie so mal machen wollt, dann, Poldi war ja sogar bei euch mal zu Gast im Zuge.
Das war der beste Podcast überhaupt, mit Poldi über Bo Spassky, das war der Hammer, die Leute waren begeistert, aber das Thema an sich war natürlich gut und Dirk konnte natürlich sehr viel dazu erzählen. Ne? Nee, an der Glatze liegt es nicht, ich suche keine neue Glatze, das ist auch nicht... Kontra Christoph, dass ich den Podcast aufhöre. Das ist pro TBG Freiraum schaffen, neue Projekte in die Richtung.
Da muss ich aber doch nochmal nachfragen. Du hast jetzt schon 5-mal gesagt, neue Projekte. Gibt es denn da schon irgendwas anzuteasern, worauf man sich freuen kann?
Ja, mein Kalaschnikow-Kurs, mein neuen, habe ich schon erzählt. Der kommt N30.10. raus. Da habe ich jetzt auch monatelang dran gearbeitet. Ich habe auch viel gespielt online. Kalaschnikow, wirklich eine coole Waffe. Hast du schon mal Kalaschnikow gespielt? Du hast ja alles
gespielt. Ja, du hast ja schon alles gespielt. Ja, aber auch auf Grundlage von Kings Buch.
Ja, meiner wird besser. Ich mache bessere Varianten, Kontervarianten, nichts, dieses Läufer E7-Geschissel da, dieses strategische. Ich habe da viel Arbeit. Es ist wirklich eine coole Variante und vor allen Dingen gar nicht so theorielastig. Und Ende des Jahres kommt noch ein Kurs und da muss ich auch die Zeit für finden. Irgendwie, ne? Und so super neue Projekte, die spruchreif sind, eigentlich nicht wirklich. Ich habe vieles im Hinterkopf, was ich dieses Jahr schon nicht geschafft habe. Und deswegen, also spruchreif ist da erstmal nichts.
Wir sind gespannt.
Ja, prima. Dann würde ich sagen, Johnny, damit du vielleicht noch ein Stück Geburtstagstorte abbekommst, deinen Abend genießen kannst, mach mal an der Stelle Schluss. Georges, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Das war schön, dich mal hier zu haben. Gerne wieder. Und wir drücken dir die Daumen für alle deine weiteren Projekte, bestehenden Projekte, für Jessamy, für deinen YouTube-Kanal und alles, was du hier, was du noch vorhast. Und John, ich glaube, wir machen noch, erwähnen noch das Arthur Yusupov-Seminar. Oder gibt's vielleicht kannst du das übernehmen, weil du weißt mehr drüber.
Ja, also wir haben ganz viele Sachen im Angebot vom 24. bis 27. Oktober. Das Schachturnier in Deizisau füllt sich langsam, ich glaube schon deutlich über 250
Teilnehmer. Über 300 sogar schon.
Oh, über 300. Ich habe 2 Tage nicht geguckt oder 3 Tage und schon ist es so viel. Da sind wir mit dem Schachstand vor Ort. Ich selber spiele mit. Auch Sven und Marina Noppes von den Chess Tigers sind natürlich als Organisatoren auch vor Ort. Dann, genau, 1. 2. November in Bad Soden, Seminar von Arthur Yusupov. 8. 9. November mache ich ein Seminar in Bad Soden zum Thema Endspiele. Und dann mache ich auch noch ein Seminar zum Thema englische Eröffnung. Und Michael Prosikin macht auch noch ein Seminar zum Thema Vorteilsverwertung.
Unglaublich. Bist du das eigentlich immer, der das macht, oder hast du dich klonen lassen?
Nee, so will keiner nochmal aussehen, selbst mein Klon nicht. Deswegen muss ich das alles selber machen.
Ja, prima. Georges, willst du noch den Werbeblock nutzen oder...
Vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht, euch mal wiederzusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Spätestens nächstes Jahr beim Grenke-Turnier hoffentlich. Und macht weiter so. Viel Erfolg bei allen neuen Vorhaben. Und toi, toi, toi. Und alles Gute nochmal zum Geburtstag, Johnny. Lass dich hochleben. Danke, und bleib gesund, mein Lieber.
Danke. Prima. Ich tue mein Bestes.
Vielen Dank. Macht's schön. Und schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
Tschüss.
So.